Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hallo zum 64. Onda-Info. Unser Kolumbien-Korrespondent übermittelte uns seinen Beitrag über den landesweiten Streik gegen die Regierung Uribe Vélez. Venezuela erlebt eine neue Machtprobe zwischen dem Präsidenten Chávez und der oligarchischen Opposition. Argentinien hingegen sendet positive Signale. Parlament und Senat kippten das Amnestiegesetz und Buenos Aires erlebte seine erste lesbische Hochzeit. Venezuelas interne Krise geht weiter. Wieder einmal gibt es Konfrontationen zwischen der Opposition und der venezolanischen Regierung. Der aktuelle Konflikt dreht sich um ein Referendum, das den Präsidenten Hugo Chávez Frías in Frage stellen soll. Damit dieses Referendum eingeleitet werden kann, müssen mindestens 2.400.000 Stimmen bei der Nationalen Wahlkommission abgegeben werden. Am Morgen des 20. August reichte nach Angaben des kommerziellen Fernsehsenders Globovision die Opposition über 3 Millionen Stimmen für ein Referendum ein.
Präsident Chávez, der zu diesem Zeitpunkt in Argentinien verweilte, erklärte, dass die Stimmen ungültig seien und er bezweifelte die hohe Anzahl der abgegebenen Stimmen. Nach seiner Meinung befolgte die Opposition nicht die von der Verfassung vorgegebenen Schritte, sondern hätten ein Unternehmen beauftragt, die Unterschriftsammlung durchzuführen.
Obwohl der oberste Gerichtshof dem aktuellen Präsidenten der Nationalen Wahlkommission, Alfredo Avella, jegliches Vorgehen in Bezug auf das Referendum untersagte und erst der neu gewählte Präsident der Wahlkommission jedes weitere Vorgehen festlegen darf, gab er am 20. August bekannt, dass das Referendum noch dieses Jahr stattfinden würde. Das Parlament muss bis spätestens 21. August einen neuen Präsidenten der Wahlkommission wählen. Die Opposition fordert eine Durchführung des Referendums in den nächsten 60 bis 70 Tagen. Chávez bezweifelt, dass ein Referendum noch in diesem Jahr durchführbar ist und sprach sich für einen Termin frühestens im nächsten Jahr aus.
Zwischen dem 20. und 24. August feiert die Regierung in Caracas die ersten 3 Regierungsjahre, organisiert einen großen Markt, auf dem subventionierte Lebensmittel gekauft werden können und auf dem es ein medizinisches Zentrum für Gratisuntersuchungen gibt. Die Opposition plant für den 24. August einen Sternmarsch.
Der argentinische Senat hob am 20. August die beiden Amnestiegesetze Schlusspunktgesetz und Gesetz des unbedingten Gehorsams auf. Das Gleiche ereignete sich letzte Woche im Parlament. Somit können Mitglieder des Militärs und der damaligen Militärregierung im Land verurteilt werden.
Bis in die frühen Morgenstunden wurden im Senat kontrovers diskutiert. Die Aufhebung initiierten die peronistischen Regierungspartei Partido Justicialista und Präsident Néstor Kirchner. Einer der Gegner dieser Initiative war Vizepräsident Daniel Scioli. Diese Unstimmigkeit zwischen den beiden Regierungsvertretern löste eine kleine Regierungskrise aus. Weitere Gegner und Gegnerinnen waren die meisten Mitglieder der Partei Unión Cívica Radical. Der Senat votierte am Ende jeweils mit großer Mehrheit für die Aufhebung.
In der Aufhebung der Amnestiegesetze sieht die Regierung und die Partido Justicialista ein Zeichen für Gerechtigkeit und die Chance für die Verarbeitung der Militärdiktatur. Ab jetzt können während der Diktatur begangene Verbrechen in Argentinien selbst geahndet werden. Bislang bestand nur im Ausland die Möglichkeit, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Im Angesicht der Stimmung im Land beschloss am 21. August der oberste Gerichtshof, dass sich der ehemalige Militärdiktator Jorge Rafael Videla vor Gericht für das Verschwindenlassen von Babys von Gefangenen verantworten muss. Der Gerichtshof lehnte somit die Bitte von Videla ab, indem er behauptet, dafür schon verurteilt worden zu sein. Durch diese Bitte versuchte der ehemalige Militärdiktator, die Freiheit zu erlangen.
Zum ersten Mal heiratete ein lesbisches Paar am 20. August in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires vor dem Standesamt. Einen Monat nachdem das Gesetz für die zivile Registrierung von gleichgeschlechtlichen Paaren in Kraft trat, trugen sich Maria Ratschid und Claudia Castro in das zivile Register ein. Dieses Ereignis wurde mit Blumen, Glückwünschen, viel Freude, roten Fahnen, politischen Reden und 50 Gästen begleitet. Der Bundesstaat Buenos Aires erkennt die zivile Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren als gleichwertig zu den heterosexuellen Paaren an, mit Ausnahme der Adoption. Die beiden hatten sich vor 2 Jahren in einem Kulturzentrum in Buenos Aires kennengelernt. Maria Ratschid, die sich in Hemd und weiter Hose trauen ließ, und Claudia Castro in Kleid und Piercing sehen ihre Eheschließung als einen politischen Akt.
Am vergangenen Dienstag, dem 12. August, gab es in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá eine Großdemonstration gegen die Regierung Uribe Vélez. Dieser Protest ist Teil eines landesweiten Streiks, zu dem die drei größten Gewerkschaftsdachverbände des Landes aufgerufen hatten. Hierzu der folgende Beitrag.
Servicio militar, conmigo no vas a acabar. Servicio que me ata y no obliga a asesinar. Me mando un mundo de locos donde hay que disparar. No importa si que tiene los dientes por dentro, arriba me toca matar. Las balas no van a parar, las madres no van a callar. Un pueblo que se educa y pide libertad. Las balas no van a parar, las madres no van a callar.
Hoy en Colombia se lleva una manifestación más.
Heute findet in Kolumbien ein weiterer Protest statt, der sich gegen die Regierung von Uribe Vélez und deren neoliberale Politik richtet, gegen die Reformen und die Integration Kolumbiens in das interamerikanische Freihandelsabkommen ALCA. Wir fordern die Respektierung der Menschenrechte und der nationalen Souveränität.
Meint der Aktivist Hernán von der Coordinador Nacional Agrario, der Nationalen Bauernkoordination, einem Zusammenschluss von Bauern, Indigenas und Afrokolumbianern. Hernán sitzt mit seinem Mitstreiter Fabian im Büro der Lebensmittelgewerkschaft beim Mittagessen. Es ist der 12. August 2003 in Bogotá. Die beiden wissen am Nachmittag dieses Streiktages noch nicht, dass etwa zu dieser Stunde nicht fern von hier der Bauernaktivist und Kollege der Bauernkoordination Hermes Vallejo unter dem Vorwand der Rebellion verhaftet wird. Auf dem Weg nach Hause wird er von zwei mit Maschinenpistolen bewaffneten Unbekannten in ein Auto gezerrt und in das Gefängnis La Picota in Bogotá geschafft. Seine Festnahme beruht vor allem auf drei Zeugenaussagen. Zwei dieser Zeugen haben allerdings bereits zugegeben, aufgrund von Druck seitens des Militärs falsch ausgesagt zu haben, und der dritte ist schlichtweg verschwunden. Anklagen dieser Art gegen führende soziale Aktivisten sind in Kolumbien an der Tagesordnung. Die Beschuldigten kommen für Monate, oftmals sogar für Jahre aufgrund falscher Aussagen ins Gefängnis. Fabian kommt aus der Provinz Tolima und ihn kann die Festnahme seines ebenfalls aus Tolima stammenden Kollegen Vallejo kaum noch besonders erschüttern.
Ser dirigente social en Colombia para el Estado es ser subversivo.
Ein sozialer Aktivist in Kolumbien zu sein, bedeutet für den Staat ein Aufständischer zu sein. Während einerseits die Paramilitärs gemeinsam mit der Armee Massaker durchführen, die Leute verschwinden lassen, sie bedrohen und verfolgen, kriminalisiert andererseits der kolumbianische Staat die sozialen Führungskräfte. In einem einzigen Dorf in der Provinz Tolima gab es mehr als 40 Kriminalisierungen in weniger als 20 Tagen. Der entsprechende Haftbefehl von Seiten der Staatsanwaltschaft und der Regierung lautet auf Rebellion und Entführung und das, obwohl wir es stets waren, denen die Freiheit und die Rechte geraubt wurden.
Das für September dieses Jahres geplante Referendum unter anderem zur Sicherheitspolitik und das sogenannte Antiterrorismusstatut sind für viele Menschen zwei konkrete Gründe, um auf die Straße zu gehen. Hausdurchsuchungen und Festnahmen könnten bei deren Erlass ohne richterliche Befugnis durch die Militärs durchgeführt werden, wie dies schon im Ausnahmezustand der Fall war. Versammlungen könnten willkürlich aufgelöst und Ausgangssperren verhängt werden. Dem Präsidenten Uribe würden weitere quasi absolutistische Entscheidungsbefugnisse zukommen, die Bürger verschiedener ziviler Rechte beraubt und die Arbeitnehmerrechte gravierend beschnitten werden. Letzteres ist ganz im Sinne der Unternehmer, weshalb sie den fast 2 Millionen Euro teuren Quellplan für das Referendum mit 1,2 Millionen Euro mitfinanzieren. Eines dieser Unternehmen ist die Coca-Cola Company. Edgar Paez ist Vizepräsident der Lebensmittelgewerkschaft Sinaltrenal. Diese Gewerkschaft hat Coca-Cola unter anderem wegen Menschenrechtsverbrechen angeklagt. Paez weiß nur zu gut, warum auch er an diesem Tag wie so viele andere wieder auf die Straße geht.
Actualmente se vienen aplicando una serie de medidas y de reformas.
Momentan bahnen sich eine Reihe von Maßnahmen und Reformen an, die die Rechte der Arbeiter und der Rentner beschneiden. Sie werden einzig dazu erlassen, um die Verpflichtung erfüllen zu können, die die Regierung Uribe gegenüber dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank eingegangen ist. Auf Kosten der Bevölkerung. Diese verarmt immer mehr. Im vergangenen Jahr, dem Jahr des Präsidentschaftsantritts Uribes, wurden in Kolumbien 95 Gewerkschaftsführer ermordet. Nahezu 50.000 Arbeiter aus staatlichen Einrichtungen wurden entlassen. So sind 45 staatliche Unternehmen fusioniert oder aufgelöst worden, vor allem die Telkom. Dasselbe geschieht zurzeit mit dem staatlichen Erdölunternehmen Ecopetrol. Die wenigen weiteren noch existierenden staatlichen Unternehmen werden folgen. Laut offiziellen Daten liegt die Arbeitslosigkeit bei 15 oder 16%. Wir aber denken, dass sie bei über 20% liegt.
Probablemente con muchas otras o con las pocas empresas estatales que quedan. Los datos oficiales hablan de que ya el desempleo está como en un 15 o un 16%, nosotros creemos que está por encima del 20%.
Das Klima im Land ist spürbar aufgeheizt. Allein die Wörter Politik oder Menschenrechte auszusprechen, kann zur falschen Zeit am falschen Ort verheerende Folgen haben. René ist Student und freier Mitarbeiter bei einer alternativen Radiosendung mit dem Namen Espacio Libre, die von der kolumbianischen Fernsehgewerkschaft ACOTV ins Leben gerufen wurde. Seine Einschätzung bezüglich des Streiktages wird von vielen Gewerkschaftern und Bauernaktivisten geteilt.
Los medios de comunicación han calado de una manera tan grande en la población. Que el, por lo menos a nivel de encuestas, el apoyo a la labor presidencial, a toda su política, tanto de seguridad como económica.
Die alternative Presse erreicht die Bevölkerung nicht mehr. Die Zusammenarbeit der verbliebenen traditionellen Medien mit der Regierung ist sehr eng. Zum Beispiel, wenn es um Meinungsumfragen nach der Unterstützung für die Sicherheits- als auch für die Wirtschaftspolitik geht. Man erwartet also von diesem Streik, dass sich abzeichnet, wie stark die Antwort der sozialen Bewegung zurzeit in Kolumbien ist, wie organisiert, wie reaktionsfähig sie ist. Eine Antwort nicht zuletzt auf die alarmierende Politik der Regierung in Bezug auf das Spitzelnetzwerk, die Sicherheitsdoktrin und den Versuch, die Medien komplett zu monopolisieren und zu kontrollieren. Oder auch, was zum Beispiel die Entlassung tausender Staatsbediensteter angeht.
Como lo es, por ejemplo, el despido masivo de miles de trabajadores de instituciones estatales. Entonces, es más como un pulso para mirar cuáles son las condiciones de organización y de respuesta al movimiento social en Colombia.
Die soziale Bewegung ist durch die staatlichen Repressalien stark geschwächt. Und während diese soziale Opposition in Uribe längst den Verfechter eines neoliberal-faschistischen Systems ausgemacht hat, jubeln die herrschenden Medien dem Präsidenten als Friedensstifter entgegen. Zwar hat die monatelange Militäroffensive gegen die Guerilla keine spürbaren Erfolge erzielt, doch kann sich Uribe der sogenannten Friedensverhandlungen mit den Paramilitärs brüsten. Nur werden Uribe selbst Verbindungen zu Drogenhandel und Paramilitärs nachgesagt, und man muss sich fragen, inwieweit Verhandlungen zwischen zwei zusammenarbeitenden und sozusagen verbrüderten Institutionen wie Staat und Paramilitarismus überhaupt als solche anzuerkennen sind. Edgar Paez von Sinal Trenal beschreibt die Verflechtungen zwischen Politik, Paramilitärs und Unternehmen.
Das Thema dieser Tage sind zum Beispiel die Verhandlungen der Regierung mit den Paramilitärs. Die sozialen Organisationen haben bei der Regierung kein Gehör für ihre Probleme gefunden, genauso wenig die Guerilla. Aber mit den Paramilitärs wird verhandelt. Mit ihnen werden viele Vereinbarungen getroffen und so wird zugelassen, dass die Straflosigkeit noch stärker zunimmt, dass die Verbrecher sich in das soziale Leben wieder eingliedern und problemlos die Vermögen genießen können, die sie durch den Drogenhandel und die in diesem Land begangenen Verbrechen erlangt haben. Als Konsequenz der Straflosigkeit werden die Täter heute in diesem Land zu Opfern und die tatsächlichen Opfern kriminalisiert. Und da die Justiz in Kolumbien nicht dem Recht, sondern der Politik entspricht, ist das Wahrscheinlichste, dass letztendlich die Opfer der Coca-Cola Company verurteilt werden. Und wenn das geschieht, sind morgen die Opfer der anderen Unternehmen wie Drummond, Corona Goldfield und Oxy an der Reihe. Denn so funktioniert die Justiz in Kolumbien.
Das Land ist hochmilitarisiert und die Luft brennt förmlich. In Kolumbien lebt es sich als bewaffneter Aufständischer in den Bergen wohl sicherer denn als Gewerkschaftler. Und das Zusammenspiel von neoliberalen Interessen, denen der Großgrundbesitzer, Drogenhändler und nicht zuletzt der politischen Elite, hat mit Uribes sogenannter Sicherheitspolitik eine neue Qualität erreicht.
Der kolumbianische Staat leitet alle verfügbaren Mittel in den Krieg, in Waffen- und Coca-Besprühungen, in Armee und Polizei, statt die schwerwiegenden Probleme des Landes anzugehen, wie die Armut, die Arbeitslosigkeit, das Fehlen von Gesundheitsposten, Bildungseinrichtungen und kulturellem Angebot. Die Militarisierung des Landes nimmt stetig zu. Sie ist vor allem dort gegeben, wo sich große Megaprojekte entwickeln und die größte Ausbeutung der natürlichen Rohstoffe und der Naturvielfalt durch die transnationalen Unternehmen stattfindet. Menschenrechtsorganisationen berichten, dass sich die Paramilitärs am stärksten in den Zonen entwickeln konnten, wo Militärstützpunkte bestehen. Der Paramilitarismus dient als Werkzeug des Staates und hat unzählige Menschenrechtsverbrechen an der Bevölkerung begangen, vor allem an den Kleinbauern. Es gibt viele Tausende von Landvertriebenen und es werden im Zuge der zunehmenden Militarisierung immer mehr. Betroffen sind auch die Arbeiter. Heute gibt es keinen Protest, der nicht kriminalisiert werden würde und keine Arbeiterführer, die nicht von Verhaftung oder Verschwinden lassen bedroht wären. In den Fabriken gibt es Kameras und bewaffnete Aufseher, die die Arbeiter kontrollieren. Gewerkschaftsführer werden bedroht und verfolgt. All das meinen wir mit Militarisierung. Es geht nicht nur um Militärbataillone in den Bergen und um den Paramilitarismus auf dem Land, sondern um die Militarisierung in den Städten, im Alltag der Bevölkerung.
Dieser Tag wurde als Erfolg gewertet, auch wenn viele Bereiche nicht dem Streikaufruf folgten. Vielleicht ist es der Anfang einer starken sozialen Bewegung. Warum eine solche nötiger ist denn je, beschreibt Edgar Pais.
Wenn die Arbeiterbewegung bzw. die kolumbianische Bevölkerung nicht genug politischen Willen aufbringt, um die Ausbeutung der Bodenschätze durch transnationale Unternehmen zu bremsen, wird alles den alten Weg gehen und in den Geldbeuteln der Transnationalen enden. Und die kolumbianische Bevölkerung wird das tragen müssen, denn da kommen Preiserhöhungen, überhöhte Steuern und Kreditkonditionen. Und die Kontrolle über all das wird nicht mehr durch die kolumbianische Behörden, sondern direkt durch die Vereinigten Staaten und zum Beispiel Spanien ausgeübt werden, wie es schon jetzt weitgehend mit den Energieunternehmen und dem Erdöl geschieht. Und wir denken logischerweise, dass Projekte wie der Plan Kolumbien oder die Andeninitiative darauf abzielen, dass all diese Rohstoffe ohne Komplikationen ausgebeutet werden können, ohne dass es eine Kraft gibt, die dieses Vorgehen behindern könnte.
Maltraten ni siquiera de palabra a las transnacionales.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALER und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.